7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir widmen uns dieses Mal den Themen der Kalenderwoche 33. Da erwartet uns Neues von Salzgitter und von der Oldenburgischen Landesbank, die vor der Übernahme durch Crédit Mutuel steht. Und außerdem zieht die Bayern LB-Bilanz über das erste Halbjahr. In dieser Woche gab es aber erst einmal Neues von BioNTech und dafür habe ich mir meinen Kollegen Philipp Habdank von unserem Schwesterpodcast Beyond Billions ausgeliehen. Philipp ist Reporter bei der Börsenzeitung und heute mein Gesprächspartner. Schön, dass du da bist. Hi.
Hi, Sabine.
Philipp, BioNTech hat das zweite Quartal absolviert. Fangen wir mal mit dem Faktischen an. Was sagen denn die Zahlen?
Die Zahlen sagen, BioNTech hat im zweiten Quartal dank höherer Einnahmen aus einer Covid-Impfstoffpartnerschaft mit Pfizer den Umsatz mehr als verdoppelt und den Verlust halbiert. Die Jahresprognose, die hat Bestand und es wird weiter geforscht. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen im laufenden Jahr wie geplant deutlich steigen auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 2,3 Milliarden.
Jetzt hast du den Covid-Impfstoff schon angesprochen. Das ist ja nach wie vor das bekannteste Produkt der Mainzer. Aber es hieß ja jetzt zuletzt, was ich ganz spannend finde, man sei auf gutem Wege, bald ein erstes Krebsmedikament auf den Markt zu bringen.
Genau. Eigentlich war BioNTech ja schon vor der Pandemie auf Onkologie spezialisiert. Jetzt gab es zwei große Schritte, um die Pipeline eben auszuweiten. Da ist zum einen eine Kooperation mit Bristol Myers Squibb, also BMS, für das Krebsmittel BNT327 und zum anderen die geplante Übernahme von CureVac aus Tübingen.
Lass uns das mal noch kurz aufdröseln. Was ist denn zunächst die Idee hinter der Partnerschaft mit BMS?
Die ist im Juni geschlossen worden. BioNTech und BMS wollen gemeinsam einen vielversprechenden Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Krebs entwickeln und dann auch logischerweise kommerzialisieren. Dafür wird BMS im laufenden Quartal eine Vorauszahlung von 1,5 Milliarden Dollar leisten. Die Kosten für die Entwicklung des Antikörpers BNT327, die werden künftig dann jeweils zur Hälfte geteilt. Und die dadurch frei werdenden Mittel, die will BioNTech direkt in andere Programme umschichten, etwa in mRNA-basierte Krebstherapien und weitere Antikörperwirkstoffkonjugate.
Ist denn schon absehbar, wann jetzt aus dieser Forschung eine konkrete Therapielösung werden könnte?
Also für den Antikörper BNT327 sind bereits über 20 Studien angelaufen oder geplant und bei mehr als 10 verschiedenen Tumorarten. Noch dieses Jahr soll dann eine zulassungsrelevante Phase 3-Studie bei einer besonders aggressiven Form von Brustkrebs starten. Und auch für die Behandlung von Lungenkrebs laufen ebenfalls bereits Studien in späten Phasen.
Parallel dazu arbeitet BioNTech ja weiter an mRNA-basierten Krebstherapien sozusagen in ihrer Paradedisziplin. Da kommt dann auch CureVac noch ins Spiel, ne?
So sieht's aus. Die geplante Übernahme soll BioNTechs Technologieplattform nochmal deutlich verstärken. Die Übernahme hat ein Volumen von rund 1,25 Milliarden Dollar. Größter Anteilseigner von CureVac ist mit einem Anteil von 31,3% die Holding Divini von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. Die Holding hat bereits angekündigt, die Aktien andienen zu wollen. Und auch die Bundesregierung hat bestätigt, dem Geschäft grundsätzlich positiv gegenüberzustehen. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland hält die KfW derzeit 13,3% an CureVac.
Jetzt waren ja CureVac und BioNTech früher auch mal eigentlich große Wettbewerber, als es um die Entwicklung der Covid-Impfstoffe ging. Daran wird ja auch nach wie vor geforscht, auch wenn es aus der breiten Wahrnehmung so ein bisschen rausgerückt ist. Wie ist denn da der Stand?
Im Juli gab es grünes Licht aus der EU für einen neuen angepassten BioNTech-Impfstoff gegen eine aktuelle Virusvariante. Die Auslieferung, die soll in diesen Wochen starten. In den USA, da ist die Zulassung noch in der Prüfung bei der FDA. Und langfristig will BioNTech aber eher auf Kombi-Impfstoffe setzen. Also zum Beispiel Corona-Impfung plus Grippe-Impfung in einer Spritze.
Sind wir mal gespannt, wann das kommt. Ich danke dir erstmal bis hierhin, Philipp. Wir sprechen gleich noch weiter. In der kommenden Woche geht am Donnerstag der Blick nach München. Die Bayern LB legt Zahlen für das erste Halbjahr vor. Und was wir von der Bank erwarten dürfen, darüber spreche ich heute mit Joachim Herr, Korrespondent der Börsenzeitung in München. Hallo Joachim.
Hallo Sabine.
Joachim, ihr kommt ja in München regelmäßig in den Genuss eines Bayern LB Sommerempfangs. Der hat auch in diesem Jahr gerade stattgefunden. Von daher die erste Frage, wie war denn die Stimmung?
Ja, die war ganz gut, wie du richtig gesagt hast. Es hat inzwischen Tradition in München. Immer im Juli lädt der Vorstand der Bayern LB Journalisten zum Sommerempfang ein. Da gibt es aber dann nicht nur Gegrilltes, sondern auch Neuigkeiten übers Geschäft. Und vorab gab es ein Pressegespräch mit Stefan Winkelmeier, der inzwischen seit 6 Jahren Vorstandsvorsitzender ist. Und ja, er hat selbst gesagt, er sei durchweg zufrieden mit der Ertragslage, obwohl ja der Zinsüberschuss wie auch für andere Banken gesunken ist und die Risikovorsorge etwas erhöht werden musste.
Jetzt hat ja die Bayern LB im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis verkünden können. Ist das auch dieses Jahr wieder drin?
Also danach sieht es bisher nicht aus, aber immerhin im zweiten Quartal hat es offenbar eine Verbesserung gegeben. Kurzer Rückblick, im ersten Quartal war der Ertrag, das Ergebnis vor Steuern, um 38% gesunken. Und da sah es eher so aus, dass die Bayern LB auf den unteren Rand der Prognosespanne zusteuert. Und jetzt sagte Winkelmeier, jetzt sieht es eher nach dem oberen Rand aus. Worum geht's da? Es geht um die Spanne von 1 Milliarde bis 1,3 Milliarden Euro. Das heißt, die 1,3 Milliarden Euro sind jetzt also in Reichweite. Und zum Vergleich nochmal die Erinnerung an das Rekordjahr 2024. Da hatte die Landesbank ein Ergebnis vor Steuern von 1,58 Milliarden Euro.
Jetzt, wenn du sagst, das zweite Quartal lief offenbar etwas besser, kann man sagen, woran das lag? Gab es da Impulse für das Geschäft, die man benennen kann?
Ja, durchaus. Wie gesagt, die Leitzinsen in der Eurozone, die sind ja gesunken und somit auch der Zinsüberschuss runtergegangen, nicht nur von der Bayerischen Landesbank. Aber jetzt hat Vorstandschef Winkelmeier eine Stabilisierung festgestellt und er hat es damit begründet, dass sich das neue Geschäft nicht nur stabilisiert hat, sondern auch leicht gewachsen ist. Und das gilt auch für die DKB, also die Direktbank. Die hat nämlich das Einlagenvolumen gesteigert. Und zur Erinnerung, die Direktbank in Berlin, die DKB, ist die größte und auch eine sehr zuverlässige Ertragssäule der Bayern LB. Immerhin trägt die DKB so in der Regel ungefähr 2/3 zum Konzernergebnis bei und in den ersten 3 Monaten dieses Jahres waren es sogar 88%.
Wenn du sagst, Winkelmeier hat sich durchweg zufrieden gezeigt, das heißt, alle sind happy oder hat er auch irgendwo Kritikpunkte durchblicken lassen?
Naja, also verbessern lässt sich ja immer irgendetwas und ich glaube, er wäre kein guter Vorstandsvorsitzender, wenn er sagen würde, es ist alles in Ordnung. Zum einen spricht er von ungenutzten Chancen der DKB nach wie vor. Das gilt vor allem im Wertpapiergeschäft. Da vergleicht er die DKB mit dem größten Konkurrenten, ING Deutschland. DKB ist ja der zweitgrößte mit ungefähr 5,5 Millionen Privatkunden. Die ING liegt bei ungefähr 10 Millionen. Und ein Hindernis dafür, dass die DKB im Wertpapiergeschäft noch nicht so richtig vorankommt, ist die Plattform für die Transaktionen. Da hat er nämlich gesagt, die sei zu langsam und auch zu teuer. Und wörtlich, der Dienstleister ruft Preise auf, für die wir draufzahlen. Und das Kuriose an der ganzen Geschichte, der Dienstleister, das ist die DWP Bank, die hat Winkelmeier zwar nicht mit Namen genannt, aber es war doch zu erahnen, dass er damit recht unzufrieden ist. Und Gesellschafter der DWP Bank, die großen Gesellschafter sind die DZ Bank und die Sparkassenverbände. Und dann gibt es noch ein paar Banken, die kleinere Anteile haben. Und jetzt kommt der Clou, die Bayern LB selbst ist mit 3,7% beteiligt.
Und wahrscheinlich mit diesem Engagement gerade nicht so unfassbar glücklich. Jetzt ist ja der Dienstleister immer das eine bei IT und großen IT-Projekten. Da gibt es aber bei der Bayern LB, glaube ich, auch intern noch eine Baustelle, über die wir noch sprechen müssen, oder?
Ja, also mindestens eine. Das ist das IT-Projekt mit dem Namen Copernicus. Mittlerweile geht es da etwas besser voran. Das Projekt ist 2022 gestartet. Ich schaue nochmal nach. Geplant war ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag. Doch inzwischen zeichnet sich ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag ab. Und das Ganze hat schon rund 200 Millionen Euro gekostet. Davon allein 120 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Aber es läuft eben nicht so, wie es hätte sein sollen. Anlass für dieses Projekt sind die Anforderungen der Bankenaufsicht, nämlich möglichst schnell Daten zu liefern. Und da geht es um die drei Themen Finanzen, Risiko und Regulatorik. Und ja, im nächsten Jahr soll das Projekt dann so weit sein, dass zumindest der erste Teil starten kann. Immerhin hat die Bayern LB inzwischen einen neuen IT-Vorstand gefunden. Der beginnt im Oktober. Ahmad Sia Hoshasai, der kommt von UniCredit zur Bayern LB und wird sich bestimmt intensiv mit Copernicus dann beschäftigen.
Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Bankenaufsicht gesagt. Die europäische Bankenaufsicht EBA hat ja auch gerade wieder einen Bankenstresstest absolvieren lassen, muss man sagen. Wie hat sich denn da die Bayern LB im Vergleich zu ihren Wettbewerbern geschlagen?
Ja, also die nackten Zahlen, wenn man die sich nur anschaut, muss man sagen, das sieht das ganz gut aus für die Bayern LB. Sie selbst spricht von soliden Ergebnissen. Schauen wir mal auf die Liste, wenn man ein verschärftes Krisenszenario unterstellt. Da käme die Bayern LB am Ende des Jahres 2027, das ist der betrachtete Zeitraum, auf eine harte Kernkapitalquote von 14,3%. Das sagt vielleicht jetzt nicht unbedingt sehr viel, aber wenn man jetzt das im Vergleich sieht mit den anderen, also die Landesbank Baden-Württemberg, gemessen an der Bilanzsumme die größte vor der Bayern LB, kommt auf 6,8%, also weniger als die Hälfte. Und die Helabar mit 7,5% liegt auch deutlich drunter. Und vielleicht noch ein Blick auf die größten privaten Banken in Deutschland. Die Bayern LB übertrumpft auch die Commerzbank mit 10,5% und die Deutsche Bank mit 10,2%.
Das kann sich sehen lassen. Also eine Bayern LB auf Kurs und ein zumindest weitgehender Vorstandschef Winkelmeier. Am Donnerstag gibt es dann die Details zum ersten Halbjahr bei der Bayern LB. Und für uns wird Joachim Herder einen Blick drauf werfen, Korrespondent der Börsenzeitung in München. Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung vorab heute. Danke, dass du dabei warst.
Ja, danke auch. Tschüss.
Auch in der Unternehmenslandschaft ist die Quartalssaison nach wie vor in vollem Gange. Am Montag legt der Stahlproduzent Salzgitter den Zwischenbericht für das erste Halbjahr vor. Und Philipp, da muss man sagen, der Ton ist eigentlich schon gesetzt, ne?
Definitiv, und zwar auf Mollstimmung. Mollstimmung ist angesagt. Mitte Juli kam Salzgitter mit einer Gewinnwarnung. Die vorläufigen Halbjahreszahlen, die sind enttäuschend ausgefallen. Der Ausblick für 2025 wurde gesenkt. Das alles hat natürlich dazu beigetragen, die Anleger in die Flucht zu schlagen. Der Aktienkurs ging zeitweise um mehr als 20% runter. Also da kann man wirklich von Mollstimmung sprechen.
Dabei war ja eigentlich einige Tage vorher die Stimmung noch deutlich besser. Da hatte Salzgitter angekündigt, die Zulassung für Sicherheitsstahl für den Einsatz bei der Bundeswehr erhalten zu haben. Da kam kurz mal Durchstimmung auf, aber die Euphorie, muss man sagen, ist sehr schnell nach dieser Gewinnwarnung verpufft.
Ja, absolut. Und Aktionärsschützer sind mit Salzgitter zuletzt auch hart ins Gericht gegangen. Zitat, der Hype um die Panzerstahlzulassung war vollends überzogen, sagt zum Beispiel Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW. Er meint, die enttäuschende Prognosekorrektur für 2025 wirke wie eine ungewollte Erinnerung daran, dass es die Stahlbranche in Deutschland sehr schwer habe.
Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Wie schlimm, wenn wir mal in die Details blicken, sind denn jetzt diese vorläufigen Zahlen, die da bekannt wurden?
Also nach den vorläufigen Daten ist der Umsatz von Salzgitter im ersten Halbjahr um etwa 10% gefallen auf 4,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen, also das EBITDA, es hat sich auf knapp 117 Millionen Euro halbiert. Damit hat es den Analystenkonsens deutlich verfehlt. Und Salzgitter hält zudem inzwischen einen neuerlichen Jahresverlust für wahrscheinlicher als zuvor. Begründet wird das mit der Erwartung, dass eine Markterholung wohl auch in der zweiten Jahreshälfte ausbleiben dürfte.
Am Donnerstag legt dann die OLB ihre Halbjahreszahlen vor und da geht es eigentlich nicht nur um die Zahlen, weil die OLB, die selbst ja gerade erst die Degussa Bank übernommen hat, die, Philipp, wird nun selbst übernommen.
Genau, die Bank wurde bislang von einer angloamerikanischen Investorengruppe getragen und bereitet sich derzeit auf die Übernahme durch die französische Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale vor.
Das hast du sehr schön gesagt. Ist denn schon klar, was diese neue Eigentümerstruktur dann für die OLB bringen wird?
Die OLB, die wird künftig dann die 8. Gesellschaft unter dem Dach der Konzerntochter Targo Deutschland sein. Als solche soll die OLB dann bis auf Weiteres eigenständig bleiben, weil sie ein komplementäres Geschäftsmodell zu dem der Targo Bank mitbringt. Es wird also vorerst eine Zwei-Marken-Strategie geben und daher erwartet die OLB jetzt auch keinen neuerlichen Personalabbau oder so. Die strategischen Mittelfristziele, die hat die Bank im Mai bestätigt. Zuvor hatte sie ihr bislang bestes Ergebnis in einem ersten Quartal vorgelegt.
Crédit Mutuel hatte die Übernahmepläne ja im März angekündigt. Jetzt weiß man aus der Erfahrung, solche Transaktionen dauern eine gewisse Zeit. Gibt es denn einen ungefähren Fahrplan, bis wann damit Vollzug zu rechnen ist?
Den gibt's. Beide Seiten rechnen derzeit mit einem Vollzug noch im ersten Halbjahr 2026, also nächstes Jahr. Die Aufsicht werde die Transaktion zwar sorgfältig prüfen, aber da sei man sehr optimistisch, dass es keine Einwände geben wird, hat der OLB-Vorstandschef Stefan Barth kürzlich gesagt. Bis dahin bereiten sich die Banken intern schon mal auf einen Zusammenschluss vor. Ein Integrationsprojekt sei bereits angelaufen. Außerdem gäbe es verschiedene paritätisch besetzte Arbeitsgruppen, etwa fürs Reporting oder auch für einzelne Geschäftsbereiche. Auch das hat Barth gesagt. Jetzt im Sommer soll demnach dann auch die Geschäftsplanung für die kommenden 3 Jahre beginnen. Dabei soll es Barth zufolge auch Abstimmungen mit den neuen Eigentümern geben, sofern das natürlich wettbewerbsrechtlich möglich ist.
Noch ein kurzer Blick auf die weiteren Termine der kommenden Tage. Am Montag ist die Halbjahrespressekonferenz des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft in Berlin und in Japan startet die Woche mit einem Börsenfeiertag. Am Mittwoch endet dann für die Aktionäre von ProSiebenSat.1 die Andehnungsfrist für die Offerte des tschechischen Großaktionärs PPF. Und am Freitag ist Börsenfeiertag in Italien. Da wird Maria Himmelfahrt gefeiert. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Und da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos natürlich wie gewohnt auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das wird der Fahrplan für die kommende 33. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Am nächsten Freitag sind wir wieder hier. Da ist Maria Himmelfahrt. Das ist allerdings Feiertag nur im Saarland und in den katholischen Teilen Bayerns. Philipp, das hilft uns nichts, ne?
Nein, ich wohne leider nicht mehr in Bayern.
Dann würde ich sagen, haben wir beide nächste Woche hier wieder ein Date. Wir sind am Freitag wieder für Sie da. Freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.